eine inspirierte Predigt zu Pfingsten. Und zwar termingerecht. Es war Pfingsten. Vor zwei Wochen hat Andreas Rauch inspirierterweise, eine Weihnachtspredigt gehalten. Nicht termingerecht. Weihnachten ist schon lange vorbei. Und ich dachte, ich wollte auch inspiriert sein heute. Und ich bringe heute eine Auffahrtspredigt. Auffahrt war vor zweieinhalb Wochen. Und zum Chaos vervollständigen, tue ich auch noch ein bisschen Ostern drin mischen. Also es gibt ein Ostern und Auffahrtspredigt heute. Und wir fangen mit einer Frage an. Und damit wir diese Frage miteinander beantworten können, musst du dich jetzt in eine schöne Lage versetzen, in deinen Gedanken. Bitte gang mit mir zusammen ins Restaurant Back und Brau, da in Frauenfeld. Das Wetter ist perfekt. Du bist draussen mit jemandem, mit einem Kollegen oder mit einer Freundin und ihr habt gerade fein gegessen, es ist nicht zu heiss, es ist nicht zu kalt, das Wasser ist gut, das Bier ist sehr gut und ohne dass ihr es merkt, kommen wir auf die Zukunft zu reden. Es sind sehr viele Zukunftsängste rum im Moment in unserer Welt. Man hat panische Angst davor, dass der Planet könnte durch eine riesige ökologische Katastrophe zu einem Ende kommen und alles Leben könnte fertig sein. Und du sagst deinem Gesprächspartner, weißt du, ich habe keine Angst vor so etwas, weil ich weiss, dass Jesus wieder kommt. Und bevor die ökologische Katastrophe könnte stattfinden, kommt Jesus wieder und tut eine neue Schöpfung, eine völlige Erneuerung von Himmel und Erde machen. Glauben wir das als Christen? Kommt er bevor der grossen ökologischen Katastrophe? Oder nachher? Ja, wir haben Zuversicht. Wir wissen, er kommt. Wenn es überhaupt so etwas könnte geben, kommt er vorher. Heißt das, dass wir machen mit der Natur, was wir wollen? Nein, wir sollen verantwortungsvoll sein, aber wir müssen keine Panik haben. Wir müssen nicht panisch sein in Bezug auf die Zukunft vom Planeten. Und dann, ohne dass du es merkst, fängt es an zu fliessen und du sagst, nicht nur die Zukunft vom Kosmos und vom Planeten ist gesichert in Jesus Christus, sondern auch mein persönliches Schicksal, meine persönliche Zukunft. Wenn ich im Glauben an Jesus sterbe, dann werde ich nach dem Tod ewiges Leben haben. Ein Leben, das vom Tod nicht mehr betroffen ist, wo kein Alterungsprozess mehr unterworfen ist. Sofort ist die Aufmerksamkeit besonders hoch, weil man hat schon die ersten Runzeln da. Und dein Gesprächspartner sagt, das interessiert mich sehr und stellt dir eine Frage. Und diese Frage musst du jetzt beantworten. Warum kannst du so sicher sein, dass Jesus wiederkommt, wenn er schon 2000 Jahre weg ist? Hast du das auch schon überlegt? Hey, es sind 2000 Jahre! Er ist immer noch nicht zurückgekommen. Wie sicher kannst du sein, dass Jesus wiederkommt? Okay, du bist im Back und Brau, es ist schön, es ist fein, es ist ein gutes Gespräch. Was sagst du? Hat man jemand eine Idee, ja? Was würde er sagen?
Ja,
wir
haben
gewisse Zeichen
jetzt,
die starten
sind, vor 1000 Jahren.
Also es gibt Zeichen, die man sehen kann, die uns einen Hinweis geben, darauf, dass er wiederkommt. Danke vielmals. Andere Vorschläge? Ah, man könnte es anders sehen. 2000 Jahre ist gar nicht so lang, sind 4000 Jahre, bis er gekommen ist am Anfang. Wir haben nochmal 2000, oder?
Weiß es nicht.
Es relativiert die 2000 Jahre. Im ersten Gottesdienst hat jemand gesagt, für Gott sind 2000 Jahre wie eine Sekunde. Das passt, das geht in die Richtung. Also, so lang ist das im Fall nicht. Gut, danke. Andere Vorschläge? Ah, wir haben schon 2000 Jahre Gegenwart von Jesus. Okay? Wie stellst du das vor? Also, ich wäre jetzt dein Gesprächspartner. Was meinst du damit?
Ja, wir haben 2000 Jahre haben jetzt Menschen, die Jesus erlebt haben. Es kommt gar nicht so darauf an, wenn er so wiederkommt. Offensichtlich ist er immer am Wirken.
Okay, offensichtlich ist er am Wirken. Es verhebt, weil wir haben 2000 Jahre Erfahrung mit ihm. Nicht 2000 Jahre mangelnde Erfahrung mit ihm. Danke vielmals. Andere Ideen noch? Nochmal ein Vorschlag?
Er hat es versprochen.
Ah, aber ist er vertrauenswürdig? Ich kenne ihn ja nicht, du kennst ihn. Es ist eine ganz wichtige Frage, die da gestellt wird. Und ich habe eine Predigt gehört von einem Pastor in einer anderen Freikirche vor ein paar wenigen Wochen, der gesagt hat, wir sind nicht so sicher, ob Jesus wieder kommt. Aber wir müssen ganz fest hoffen, hat er gesagt. Wir müssen sozusagen unsere inneren, seelischen Fähigkeiten mobilisieren, um ganz fest zu hoffen, dass er kommt. Und dann kommt er vielleicht. Okay? Es ist für mich nicht unbedingt eine Botschaft von der Hoffnung, sondern eher von der Verzweiflung. Und in der Verzweiflung sagen, meine Unsicherheit kompensiere ich durch meine seelische Leistungsfähigkeit, irgendwie Hoffnung in meinem Herz zu generieren, dass Jesus wiederkommt. Jetzt ist das so, wie die Bibel über die Wiederkunft von Jesus redet und über Hoffnung für die Zukunft für den Planeten und für uns persönlich. Schauen wir es an miteinander in der Geschichte, die uns beschrieben ist, von der Auffahrt von Jesus. Ich erinnere uns, Jesus ist gestorben, auferstanden. Und dann hat er sich physisch gezeigt als Auferstandene an einzelne Gläubige, aber auch an ganze Gruppen. Und in der Apostelgeschichte Kapitel 1 lesen wir, wie das gegangen ist in dieser Phase. Die Leute, die mit Jesus unterwegs waren, sie waren es auch, denen er, also Jesus, sich nach seinen Leiden und Sterben zeigte und denen er viele überzeugende Beweise dafür gab, dass er wieder lebendig geworden war. Und da ist jedes Wort wichtig. Viele, und das Wort überzeugende, und das Wort Beweise. Viele überzeugende Beweise ist wichtig. Weil die Nachfolger von Jesus, obschon Jesus im Voraus schon angekündigt hat, dass er wird auferstehen, haben das überhaupt nicht damit gerechnet. Weil im Judentum hat man glaubt, dass vielleicht am Ende der Zeit eine Auferstehung der Toten stattfindet. Das hat sogar wichtige theologische Gruppen im Judentum, die sogenannten Sadduzäer, die gesagt haben, es gibt gar keine Auferstehung der Toten. Und die Jünger von Jesus, die zu seiner Lebzeit mit ihm unterwegs sind, haben überhaupt nicht damit gerechnet, dass Jesus von den Toten zurückkommt. Jetzt, wenn man in einer anderen Religion gewesen wäre, wäre das Normalste gewesen von der Welt. Im Hinduismus hat man zum Beispiel die Reinkarnation. Und dort ist es etwas völlig Normales, wenn man sagt, ich bin tot, ich habe schon mal gelebt und jetzt bin ich wieder da. Oder? Aber im Judentum ist das etwas Undenkbares gewesen zu dem Zeitpunkt. Und darum, wenn Jesus ihnen erscheint physisch, muss er viele qualitativ überzeugende Beweise liefern, damit die, die mit ihm unterwegs waren, wirklich merken, Mann, ich bin tatsächlich auferstanden. Und das hat funktioniert. Die Nachfolger von Jesus sind zutiefst überzeugt gewesen, dass Jesus tatsächlich physisch auferstanden ist. Warum wissen wir das? Unter anderem darum, weil die vorher einfach Angsthasen gewesen sind. Bevor Jesus festgenommen worden ist, da sind sie abgehauen. Ein paar sind noch mitgeschlichen, so ein bisschen im Dunstkreis, dass man sie möglichst nicht wahrgenommen hat. Die Frauen sind mutiger gewesen als die Männer, wie immer. Und auf jeden Fall haben alle Angst gehabt. Warum haben sie Angst gehabt? Sie haben Angst gehabt, selber festgenommen zu werden. Sie haben Angst gehabt, selber hingerichtet zu werden vielleicht. Selber an einem Kreuz zu landen. Niemand will das. Das sind wirklich, die sind abgehauen. Irgendetwas ist passiert da. Die vielen und für sie total überzeugende Beweise haben dazu geführt, dass sie nachher oft als Märtyrer gestorben sind. Eine völlige Verwandlung. Und irgendetwas ist da in ihrem Herz passiert, wo man sehen, die sind, für sie ist keine Frage mehr, ist Jesus auferstanden oder nicht. Er ist auferstanden. Und in diesem Zustand, in diesem tiefen Glauben, ruft sie Jesus jetzt zusammen noch einmal und dann passiert Auffahrt. Und das tönt so. Nachdem Jesus das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Also probieren wir uns das mal vorzustellen. Dann hüllte ihn eine Wolke ein und sie sahen ihn nicht mehr. Richtig schräg. Jetzt kommt gerade das Nächste. Jetzt haben wir gerade gemerkt, du bist tatsächlich auferstanden und jetzt verschwindest du einfach. Da geht Jesus über in eine andere Dimension. Das ist ein transdimensionaler Transfer, wo das stattfindet. Und er muss nicht Jesus als Ende vom Kosmos reisen, sondern das passiert gerade dort, lokal. Also Jesus ist da irgendwie auf eine Art Kogenöch. Und wenn die Dimension immer noch existiert, und von dem gehen wir aus, dann ist Jesus auch jetzt eigentlich Kogenöch. Jesus ist lokal. Okay, gut. Das ist jetzt abgelaufen. Die raffen es nicht. Die Hirnsynapsen sind am Spucken und am Speuzen, während sie noch wie gebannt zum Himmel hinaufblickten, dorthin, wo Jesus verschwunden war, passiert gerade das Nächste. Standen mit einem Mal plötzlich, das Zeug funktioniert eben transdimensional, zwei Männer in leuchtend weißen Gewändern bei ihnen. Und die sagen etwas, und das ist jetzt wichtig. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen, Und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt zuvor, wie ihr ihn habt gehen sehen. Da steckt viel drin, wir schauen nur die beiden Wörter an. Dieser, was mit dem Wort da im Hintergrund gemeint ist, der gleiche Jesus. Also nicht ein anderer Jesus, nicht ein veränderter, der gleiche Jesus, wie ihr ihn kennt und wie er bezeugt ist im Neuen Testament, der gleiche kommt noch einmal. Und zwar wird er kommen. Nicht vielleicht, nicht hoffentlich, nicht ich wünsche es mir, sondern er wird kommen. Und der Modus von dem Tätigkeitswort, von dem Verb ist Indikativ. Im Griechischen, im Deutsch sehr ähnlich übrigens. Ich sage euch, was das ist. Das ist der Modus von der Wirklichkeit und Tatsache. Im Gegensatz zu einem anderen Modus, oder? Zum Modus, wo etwas möglich oder wahrscheinlich ist oder von einer bestimmten Absicht abhängig ist. Also, wenn da steht, Jesus wird wiederkommen, macht die Bibel eine Festlegung und sagt, er wird tatsächlich wiederkommen und zwar so sicher, wie er jetzt gegangen ist. Da macht die Bibel etwas ganz Wichtiges. Und das hat mit dieser Frage zu tun, die du musst beantworten im Restaurant Back und Brau. Also, die Bibel sagt uns da, dass ein zukünftiges Ereignis, das noch nicht stattgefunden hat, so sicher wird stattfinden wie ein vergangenes Ereignis, das bereits stattgefunden hat. Okay? Also wenn, und Gott möchte uns möglichst viel Sicherheit geben, dass Jesus tatsächlich wieder wird kommen. Und es ist fast wie wenn er sich überlegt, wie kann ich ihnen klar machen, dass Jesus tatsächlich wird wiederkommen? Aha. Ein möglicher Weg ist, ich verknüpfe das zukünftige Ereignis, das noch vor ihnen liegt, den Menschen, mit der Gewissheit vom Vorhandensein von einem vergangenen Ereignis. Also die Vergangenheit ist passiert, oder? Sind ihr einverstanden? Haben wir vorhin eine Lobpreiszeit gehabt miteinander? Laufen die da raus und fragen, ich stelle eine andere Frage. Sind ihr geboren worden? Sind ihr sicher? Sind ihr euch am Fragen, bin ich geboren worden? Wir sind alle geboren worden. Ereignisse in der Vergangenheit haben stattgefunden. Punkt, Schluss, das ist einfach so. Da kannst du nicht mehr verändern. Und da verknüpft jetzt die Bibel die Qualität oder Höhe von Sicherheit, von vergangenen Ereignissen mit einem zukünftigen Ereignis und sagt, so sicher wie das Vergangene wird stattfinden, wird auch die Zukunft, das zukünftige Ereignis stattfinden. Also so sicher wie Auffahrt, die Vergangenheit stattgefunden hat, so sicher ist es auch, dass Jesus wiederkommt in der Zukunft. Und das ist seelsorgerlich sehr wichtig für uns. Weil es kann sein, dass du konfrontiert bist, auch mit deinem eigenen Tod. Ich habe ganz viele verschiedene Ereignisse, die laufen in meinem Umfeld im Moment. Von Menschen, die Krebsdiagnosen haben. Von Leuten, die andere Diagnosen haben. Und ich habe gerade heute Morgen wieder von so jemandem gehört, der einen ganz schlechten Bericht hat. Oder jemand in deinem Umfeld hat so etwas. Oder wir machen uns Sorgen wirklich um die Zukunft des Planeten. Wie können wir Zuversicht finden? Wir haben da eigentlich die Antwort. Ob Jesus wiederkommt, hat nichts zu tun mit unserer psychischen Verfassung oder seelischer Leistung. Sondern einzig damit, ob die Auffahrt wirklich stattgefunden hat. Wenn Jesus tatsächlich aufgefahren ist, und wir werden nachher dann auch noch die Auferstehung mit ihnen nehmen, wenn ihr noch ein bisschen Ostern habt, dann darfst du sicher sein, er kommt wieder. Aber eigentlich hängt es nicht einmal davon ab, ob du dir so sicher bist. Du kannst seelisch unsicher sein. Es wird stattfinden, nicht weil du seelisch sicher bist oder seelisch unsicher, sondern warum wird es stattfinden? So sicher, wie das vergangene Ereignis stattgefunden hat. Hat gar nichts mit dem zu tun, wie fest du gerade überzeugt bist. Und darum ist deine Zukunft gesichert. Egal, ob du gefühlsmässig kannst nachvollziehen oder nicht. Die Bibel macht die gleiche Art von Verbindung. Das Zuschreiben von Gewissheit an einem zukünftigen Ereignis aufgrund von einem vergangenen Ereignis. Jetzt haben wir keine Auffahrt und die Wiederkunft. Aber jetzt schauen wir zweites an. Im 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 3 bis 4 lesen wir, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit seiner großen Barmherzigkeit neu geboren hat, so dass wir nun durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten eine lebendige Hoffnung und Aussicht oder Zuversicht, könnte man auch sagen, auf ein unzerstörbares, unbeflecktes und unverderbliches Erbe haben, das im Himmel für uns aufbewahrt ist oder für euch aufbewahrt ist für euch. Da geht's jetzt also um etwas Persönliches, nicht um den ganzen Planet, nicht um den Kosmos, sondern um dich und mich persönlich. Wie sieht deine Zukunft aus, wenn du stirbst, wenn du an Jesus Christus glaubst? Die Bibel sagt, in der Zukunft ist ein unverderbliches, unzerstörbares, unbeflecktes Erb für dich parat. Unter anderem ein neuer Körper, der kein Runzeln wird haben. Da wollen wir. Wie sicher ist es, dass wir das überkommen? Wie sicher ist es, dass wenn wir sterben und im Grab landen und alle Sicherheiten verlieren, wie sicher ist es, dass wir das neue Leben überkommen? Der Text beantwortet es. Durch die Auferstehung Jesu Christi. Weil Jesus auferstanden ist, so sicher, wie das Ereignis in der Vergangenheit stattgefunden hat, du verstehst, genauso sicher ist es, dass du, wenn du im Glauben an Jesus stirbst, wirst ewiges Leben haben. Das ist die Verknüpfung, die wir hier haben. Genau das gleiche, wie wir vorher hatten bei der Auffahrt und der Wiederkunft. Die vergangenen Ereignisse sind ein Garant, eine Garantie für die zukünftigen Ereignisse, mit der gleichen Sicherheit bestückt. Und das ist seelsorgerlich ganz wichtig, weil das, das, was wir möchten haben, und die vergangene Tatsache führt zu einer lebendigen Hoffnung. Das ist das, was wir jetzt schon haben können. Nicht eine Hoffnung, wie der Pastor gesagt hat, so ein bisschen ein Verzweiflungsakt, wo ich mich selber innerlich, seelisch, emotional aufbausche, dass ich etwas glaube, wo ich eigentlich denke, vermutlich wird es nicht stattfinden. Nicht so eine Hoffnung, sondern eine lebendige Hoffnung. Andere übersetzen da eine sichere Hoffnung oder eine gewisse Hoffnung. Gewiss im Sinn von Gewissheit. Es ist für mich nicht eine Frage, es wird stattfinden. So eine Hoffnung dürfen wir haben, aufgrund von der Tatsache von der Auferstehung. Und das ist unwahrscheinlich wichtig, weil, liebe Freunde, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist alles, was wir hier machen, miteinander Süssholz raspeln. Da können wir uns seelisch, können wir uns noch so aufhypen, das ist alles einfach ein seelischer Prozess. Aber wenn Jesus tatsächlich auferstanden ist, dann haben wir Hoffnung. Dann darfst du sogar dein Leben Jesus anvertrauen und unsicher sein und unsicher sterben. Dann wirst du sterben und du wirst merken, Jesus ist da. Weil es hängt nicht an deiner seelischen Leistungsfähigkeit, ob du auferstehst und das überkommst. Es hängt an der Frage, ist Jesus tatsächlich auferstanden? Es handelt an einer Tatsache und nicht an deiner Psyche. Im Moment sterben viele von meinen Glaubensvorbildern weg. Leider. Einer davon ist der George Werver. Das ist der Gründer und Leiter von einer grossen Organisation, eine Missionsorganisation. Und er ist vor 2 Monaten gestorben in einem Heim in England. Er hat ein Video gemacht, ein paar Tage vorher, das sehr ermutigend war. Oder vor ein paar wenigen Wochen, etwa 2 Wochen, der Timothy Keller. Timothy Keller zitiere ich manchmal auch da im Gottesdienst. Und sein Sohn, der Sohn von Timothy Keller, hat ein paar Tage, bevor er gestorben ist, den Tweet rausgelassen. Ein Gesundheitsupdate von seinem Vater, also das ist der Sohn, der da redet, Michael. Das ist am Samstagabend rausgekommen. Und da sagt er, heute ist der Vater entlassen worden aus dem Spital zum Heimkommen für palliative Pflege. Also zum ihn begleiten im Tod. Über die letzten Tage hat er uns vermehrt bittet, mit ihm zu beten. Und er hat zum Ausdruck gebracht, viele Mal, dass es Gebet ist, dass er darf heimgehen, um mit Jesus zu sein. Seine Familie, wir, sind sehr traurig, weil wir alle noch ein bisschen mehr Zeit haben wollen. Und er hat nur noch wenig Zeit. Er ist dann am Donnerstag gestorben. Und dann sagt er da, in einem Gebet, das er vor 2 Nächten gesprochen hat, hat er folgendes betet, der Timothy Keller. Ich bin dankbar für alle Menschen, die betet haben für mich über die Jahre. Ich bin dankbar für meine Familie, die mich liebt. Und ich bin dankbar für die Zeit, die Gott mir gegeben hat. Und jetzt kommt ein grosses Aber. Du merkst, er lässt das alles zurück. Aber ich bin bereit, Jesus zu sehen. Ich kann fast nicht warten, ihn zu sehen. Schickt mich heim, behaltet mich nicht mehr. So hätte ich sterben können. Er war bereit. Wie kann man mit so einer Gewissheit in den Tod gehen? Wenn man nur etwas weiss. Jesus ist auferstanden. Aber er hätte auch unsicher können sterben. Dann hätte er eine schöne Überraschung erlebt nachher. Versteht ihr? Das kommt nicht darauf an. Die Frage ist nicht, wie stark bist du seelisch? Die Frage ist was? Ist Jesus auferstanden? Man stirbt anders, wenn man das weiss. Es ist immer noch schwierig. Keiner von uns freut sich aufs Sterben. Aber wenn Jesus auferstanden ist, muss sich keiner fürchten vor dem Tod. Wir sind wieder im Backumbau, okay? Wir rupfen ein bisschen emotional den Hebel um. Was für eine Frage musst du jetzt beantworten? Warum kannst du dir so sicher sein, dass Jesus wiederkommt, wenn er schon 2000 Jahre weg ist? Was ist jetzt deine Antwort? Alles, was ihr gesagt habt, plus das, was die Bibel uns nachlegt, nämlich, wir wissen, er kommt wieder. Warum? Weil er aufgefahren ist. Wir wissen, unsere Zukunft ist gesichert, weil er auferstanden ist, weil das eine Tatsache ist. Das ist ganz etwas Wichtiges. Ja, du willst etwas sagen? Also, er ist ganz nah und wir sehen ihn nicht. Da würde ich sogar gerade unterschreiben. Ja, aber nicht als Mensch. Er ist in der anderen Dimension. Er kommt wieder, sodass es alle sehen. Das wäre eigentlich die Antwort, die uns die Bibel gibt. Jetzt, dein Gesprächspartner im Backumbrau, wenn du das sagst, wird sofort eine andere Frage stellen, die sehr wichtig ist. Wie kann ich denn herausfinden, ob Jesus auferstanden und aufgefahren ist? Einverstanden? Wenn du sagst, es hängt an dem, denn wenn es vielleicht erst beim ersten Bier sind und noch nicht beim fünften, werden sie gerade das fragen, versteht ihr? Und ich wollte hier die Predigt stoppen. Und euch heimschicken und sagen, studiert mal an dem umeinander. Aber meine Pastorin, Franziska, hat gesagt, das wäre grausam. Sie hat nicht die Worte gebraucht. Sie hat gesagt, das kannst du nicht machen. Du musst noch ein bisschen Antwort geben auf diese Frage. Wie können wir es denn herausfinden? Hat sich irgendjemand von euch mal damit befasst? Wie können wir eigentlich herausfinden, ob Jesus auferstanden ist? 2, 3, 4, 5. Liebe Leute, das ist viel zu wenig. Ich sage es ganz offen und geradeaus. Wir müssen wissen, ob Jesus auferstanden ist. Das müssen wir herausfinden. Das macht den ganzen Unterschied aus. Und ich gebe euch einfach einen schwachen Hinweis. Also, da wäre wieder ein grosses Thema, aber ich gebe euch den Minimalfaktorbeweis von der Auferstehung. Der ist seit etwa 20 Jahren rum und ist recht hilfreich. Es gibt auch andere. Der Minimalfaktorbeweis sagt, wir schauen, was historische Forscher von allen ideologischen Überzeugungen über die Zeit von Jesus sagen. Also nicht Leute, die auf Facebook oder in den sozialen Medien sagen, sie sagen Fachleute, sondern Leute, die wirklich Texte gelesen haben, die archäologisch geschafft haben und so weiter, wirklich historische Forscher sind. Und zwar Leute, die an Jesus glauben, die gläubig sind an die Bibel und an Jesus, deren, die kritisch sind gegenüber dem Glauben und deren, die sogar dem entgegengesetzt sind, Atheisten, die sagen, ihr täuscht euch, liebe Christen. Was sagen die mehrheitlich? Und wir reden hier von 90-95% der Forscher. Was sagen sie? Es gibt wie eine minimale historische Fakten, wo sie sagen, das stimmt. Und zwar, das ist jetzt ganz wichtig, ich zeige euch 7, es gibt noch mehr. Und all diese Sachen, die ich euch zeige, kann man auch außerhalb der Bibel finden. Du musst nicht an die Bibel glauben, um diese Sachen zu glauben. Okay? Du kannst sogar gegen das Christentum sein und diese Sachen glauben, die jetzt kommen. Gut, das Erste ist, Jesus von Nazareth ist eine historische Person, die wirklich existiert hat. Und sie sagen alle, auch außerhalb der Bibel, er ist ein Heiler und Wundertäter gewesen. Das ist einmal etwas, das war für mich sehr spannend gewesen. Ich habe eine Weile lang gedacht, der hätte es doch vielleicht gar nicht gegeben. Das ist alles einfach eine erfundene Geschichte. Nein, 90-95% der Fachleute sind sich einig, der hat es gegeben. Und die Leute haben ihn erlebt als einen Heiler und einen Wundertäter. Punkt 1. Punkt 2. Jesus ist durch eine römische Kreuzigung gestorben unter dem Typ da, unter dem Pontius Pilatus. Eine römische Kreuzigung ist eine top zuverlässige Todesmaschine gewesen, wo einfach den Tod noch so weit rausgezögert wie möglich. Du bist garantiert tot gewesen bei einer Kreuzigung. Es gibt einen einzigen Bericht, den wir haben, wo ein Kreuzigter abgenommen worden ist vom Kreuz, weil wir gemerkt haben, ups, wir haben den falsch gekreuzigt. Der ist nach wenigen Stunden auch tot gewesen. Du überlebst eine Kreuzung nicht. Punkt. Jesus ist durch eine Kreuzigung der Römer gestorben. Da sind sich 90-95% der Fachleute einig. Das Grab war leer gewesen. Da müssen wir jetzt 10% runter. 80-85. Jetzt. 100%ige Einheit finden wir bei gar nichts. Wenn ich auf Facebook poste, wir sollten alle Menschen lieben, werde ich innerhalb von einer Stunde Widerspruch haben. Also, 90-95 oder 80-85% ist eine sehr hohe Zahl für Forscher, die ideologisch völlig unterschiedlich unterwegs sind. Das ist super, super hoch. Das Grab ist leer. Der ist drum tiefer, weil es ganz schwierig ist für Atheisten, um das zuzugeben. Auch atheistische Forscher. Weil das leere Grab ist ein Problem. Oder? Gut, aber trotzdem haben wir atheistische und kritische Forscher, die sagen, das Grab ist leer gewesen. Und zwar eine Mehrheit, eine eindeutige Mehrheit. Denn Einzelpersonen, kleine und grosse Gruppen von Menschen sind sich sicher gewesen, dass Jesus ihnen körperlich erschienen ist nach seinem Tod. Da sind sich die Forscher sehr einig. Die Christen, die haben da geglaubt, dass das passiert ist. Jetzt die Tatsache, dass es Gruppen sind, ist wichtig. Das schließt Halluzinationen aus. Also es gibt Gruppenhalluzinationen. Bis zu 500 Menschen haben mal Jesus erlebt als Auferstandene. 500 können miteinander halluzinieren. Es kommt nur darauf an, wie viel das geraucht haben, oder? Das ganze Frauenfelder Open Air kann zusammen halluzinieren. Aber sie können nicht über das Gleiche halluzinieren. Das geht nicht. Nein, die sind bei vollem Bewusstsein und die haben Jesus erlebt. Das ist der Punkt. Und da sind die Fachleute sich einig. Die Christen, die haben das geglaubt. Keine Frage. Sind sogar bereit, sie Märtyrer zu werden. Der Saulus von Tarsus, und jetzt gibt es zwei Beispiele von Leuten, die damals kritisch waren gegenüber deren Behauptung, dass Jesus auferstanden ist. Der Saulus von Tarsus hat über Nacht oder sehr schnell, innerhalb weniger Tage, eine Veränderung durchlaufen vom Find von Christen zu Apostel für Christus. Das musst du erklären. Irgendetwas ist da passiert. Es gibt Leute, die sagen, nur schon die Bekehrung vom Saulus zum Paulus langt als historische Beweis von der Auferstehung. Aber 90-95% der historischen Forscher sagen, das ist passiert. Die Frage ist, was ist die Erklärung dafür? Aber passiert ist es. Sechstens, der Jakobus, der Bruder von Jesus, ist ein Nachfolger von Jesus geworden. Jetzt, Jakobus, der hat noch, wo Jesus noch nicht gestorben und auferstanden ist, gesagt, was mein Bruder macht, ist ein Seich. Das sagen noch viele Brüder. Von dem, was ihre Brüder sagen. Die Familie von Jesus hat Jesus zum Teil echt schräg oder daneben oder falsch gefunden. Und jetzt kommt, und gell, in der Familie kennt man sich. Warum bekehrt sich ausgerechnet ein Bruder von Jesus, ein lieblicher Bruder, und beugt seine Knie vor Jesus und sagt, Jesus, du, mein Bruder, du bist niemand anders als der Gottmensch. Der ist Pastor geworden. Der ist Pastor von der Gemeinde in Jerusalem geworden. Versteht ihr? Das musst du erklären. Das Letzte. Die frühe Kirche ist explodiert förmlich in den Zahlen, also gewachsen wie verrückt. Und zwar am gleichen Ort, wo Jesus gekreuzigt worden ist und das Grab sich befunden hat. Wenn man irgendwie hätte ihm beweisen wollen, dass das nicht passiert ist, was die Bibel behauptet, dann hätte man einfach den Ort gehabt, wo alle Beweise da sind. Man hätte nur den Leichnam müssen produzieren. Wo ist der Leichnam? Und so weiter. Das ist der beste Ort, um einen Gegenbeweis zu bringen. Der kommt nicht. Der Gegenbeweis bringt es nicht. Im Gegenteil, die Beweislage scheint für die damaligen Menschen derart überzeugend zu sein, dass man sagt, auch sehr viele Fachleute und intelligente und bildete Leute zum Glauben gekommen sind. Darum ist das so rasant explodiert, zahlenmässig. Die Beweislage ist auch gut, so gut, dass der Paulus in seiner Predigt sagt, ihr wisst es alles, es ist in der Öffentlichkeit passiert, es ist im Internet gestanden, es ist, na gut, das ist kein gutes Beispiel. Versteht ihr? Es ist in der Zeitung gestanden, es ist wirklich passiert, ihr habt es mitbekommen. Okay? Es ist öffentliches Wissen gewesen. Gut, jetzt. Es gibt noch mehr, aber das sind 7. Und jedes Einzelne braucht eine Erklärung. Warum ist das? aber auch in der Kombination zusammen. Was ist die beste Erklärung? Vielleicht haben Sie bemerkt, keine von diesen 7 Punkten war, Jesus ist auferstanden. Oder? Das ist nicht gekommen. Jesus ist auferstanden ist die Interpretation von diesen Sachen. Okay? Die Bibel sagt, die Erklärung für das Zeug hier ist, Jesus ist physisch auferstanden. Das ist die allerbeste Erklärung. Aber wenn da natürlich nicht die Erklärung ist, die jemand will, dann muss er eine Alternative finden, weil erklären muss es. Ich zeige euch 3 Erklärungen, die man heute findet. Erstens, Jesus war nur fast tot gewesen. Also scheint tot. Also wenn du dich auch nur im Ansatz mit Kreuzigung befasst hast, weißt du, das verhebt nicht. Selbst wenn Jesus das überlebt hätte, gerade so knapp, nachdem er ja schon vorne ausgepeitscht worden ist und geschlagen worden ist, er hätte ja sein eigenes Kreuz nicht mehr selber tragen können. Aber nehmen wir an, er wäre noch halb lebendig vom Kreuz oben runtergekommen und viele Stunden ohne zu trinken in dem Grab gelegen, dann ist er nachher plötzlich, hat er gefunden, jetzt stand ich auf, ich stosse den riesen Stein weg vom Grab, überrasche alle Wächter, die vorne da sind, und sage, hallo, ich bin wieder auferstanden von den Toten, schnell eins trinken und dann nachher dann zu den Jüngern und sage, ich bin wieder auferstanden. Keiner hat das geglaubt. Auch nicht nur im Ansatz. Die Erklärung ist historisch wirklich lächerlich, muss man sagen. Die verheben nicht. Es wird noch schlimmer jetzt. Also es kann hier fast nicht besser werden. Jesus hat einen Zwillingsbruder gehabt, sagen die einen. Jesus ist gestorben und dann kommt der Zwillingsbruder und behauptet, er sei Jesus als Auferstandener. Jetzt, wir haben keine einzige Quelle, die so etwas sagt. Und selbst wenn das wahr wäre, hat es jemand gemerkt? Ein eineiniger Zwilling. Nach ein paar Wochen merkst du, wer willen ist, oder? Die Jünger sind für viele Jahre mit Jesus unterwegs. Die hätten den Schwindel sofort durchschaut. Denken wir daran, sie sind nicht am Punkt, wo sie gesagt haben, oh, ich hoffe, ich finde noch irgendeinem Ansatz ein Flüstern aus dem Jenseits, damit ich wieder glauben kann, was ich eigentlich möchte glauben. Nein, die haben nicht denkt, es findet statt. Sie haben müssen von etwas zutiefst überzeugt werden, wo sie denken, das findet nicht statt. Das hat nie funktioniert. Es gibt Leute, die sagen, Jesus war ein Alien gewesen. Jetzt, wenn ihr die einen Texte lesen, könnt ihr dann auf die Idee kommen. Wir machen dann noch ein paar Predigten dazu. Jetzt im Ernst, im Fall. Nach der Sommerferien. Versteht ihr, der Punkt ist, das muss man erklären. Wenn diese Sachen wirklich passiert sind, was ist denn die Erklärung dafür? Die Bibel ist sehr klar. Die Erklärung ist, Jesus Christus ist physisch auferstanden. Und wenn das wahr ist, und für mich ist es keine Frage, das war für mich der Wendepunkt gewesen, aus meinen Zweifeln, aus meinen Fragen im Glauben als junger Mann, dass ich auch wieder anfangen an Jesus zu glauben. Und ich diese Sachen gesehen habe. Und ich gemerkt habe, Jesus ist tatsächlich auferstanden. Wenn das stimmt, dann gibt es Hoffnung für dich. In deinem Leben oder auch bezüglich dem Leben von anderen. Und es gibt Hoffnung für die Zukunft vom Planeten. Du kannst anders sterben. Du kannst anders in den Tod hineingehen. Warum? Weil du besonders stark bist seelisch? Nein. Sondern weil etwas stattgefunden hat und du dein Leben in die Hände von demjenigen, der von den Toten zurückgekommen ist, leihst. Jemand hat mir mal gesagt, wir wissen nicht, wie es nach dem Tod ist, weil es ist noch niemand zurückgekommen von dort. Mal, einer ist eben gerade zurückgekommen. Nämlich Jesus Christus. Und vielleicht bewegt dich das. Und wo das alles passiert ist, hat der Petrus eine spannende Pfingstpredigt gehabt. Und wo sie die Pfingstpredigt hören, die damaligen Zuhörer, dann lesen wir, dass Folgendes passiert ist. Als sie aber das hörten, dass Jesus auferstanden ist, ging es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir jetzt tun? Und du hörst die Predigt vielleicht und du sagst, was bedeutet das für mich? Was soll ich jetzt machen? Der Petrus antwortet, und das ist das, was du auch kannst machen. Petrus sprach, tut Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Glaubst du, dass Jesus auferstanden ist? Wenn nicht, du musst es überprüfen. An dem hängt alles. Aber wenn du weißt, Jesus ist auferstanden, was musst du denn machen? Du musst Buße tun. Du musst dein Leben in die Ordnung bringen. Und dann kannst du dich taufen lassen. Auf den Namen von Jesus. Damit du Vergebung bekommst für deine Sünden, weil du Sünden hast. Und du brauchst Vergebung für deine Sünden. Und dann kannst du die Gabe vom Heiligen Geist, das ist der, der dir göttliche Kraft gibt, zum eine lebendige Hoffnung haben. Um der Zukunft mit Zuversicht entgegenzuschauen. Ich möchte jetzt beten für dich, wenn du dein Leben auf diese Art und Weise möchtest jetzt zu Jesus hinwenden. Und nachher möchte ich auch noch beten für alle von uns, die zittern, unsicher sind und gewackelig sind in der Seele, angesichts vom eigenen Tod oder vielleicht vom sich nahenden Tod von jemandem, wo dir lieb ist. Beten wir miteinander. Jesus Christus, wenn du wirklich auferstanden bist, und für mich ist das keine einzige Frage, du bist auferstanden. Die Beweislage ist viel zu gut, dass ich auch nur im Ansatz da noch eine Frage haben könnte. Jesus Christus, dann hörst du die Worte, die ich jetzt spreche, weil du lebst. Und du hörst, was ich sage. Und ich möchte jetzt zu dir kommen. Und ich tue Buße für mein Leben, das ich geführt habe, ohne dich. Es tut mir leid, Jesus, dass ich dich bis jetzt ignoriert habe, dass ich dich bis jetzt totgeschwiegen habe, dass ich bis jetzt so da habe, als hättest du mir nichts zu sagen. Bitte vergib mir meine Sünden, die ich in meinem Leben gemacht habe. Ich tue Buße, ich kehre um und ich komme zu dir. Und ich möchte mein ganzes Leben in deine Hände legen. So wie das Bild von der Taufe das so wunderbar zum Ausdruck bringt. Ich möchte mich mit Hut und Haar fallen lassen in dir und dir sagen, ich gehöre dir im Leben und im Sterben und im Tod. Jesus Christus, ich glaube an dich und ich weihe mein Leben dir. Und wenn du jetzt auch da bist und du das zittert in dir in Bezug auf den sich möglicherweise nahenden Tod von jemandem oder von dir selber, dann möchte ich jetzt auch noch für dich beten. Jesus Christus, hilf du mir zu sehen und zu verstehen und die vielen überzeugenden Beweise zu finden, dass du tatsächlich auferstanden bist. Und schenk, dass wenn ich das entdecke, durch deinen Geist innere Gelassenheit darf entstehen. Angesichts meinem eigenen Tod oder dem Tod von dieser Person, wo jetzt meine Seele beunruhigt und troubled tut. Jesus Christus, ich möchte mich so auf dich können freuen und mit der gleichen Gewissheit auf dich freuen wie der Timothy Keller. Jesus Christus, ich komme zu dir, ich kann es wie nicht einfach machen, aber ich bitte dich, dass du das tust. Aber ich danke dir auch, Jesus, dass es nicht letztlich an meiner eigenen psychischen Stabilität hängt, sondern letztlich einfach und allein an dieser Frage, ob du tatsächlich auferstanden bist. Und darum fühle ich mich bei dir sicher, auch mit allen gewackelnden Elementen in meinen Gefühlen, in meinen Gedanken, in meiner Seele. Auch mit denen lege ich mich ganz und gar in deine Hände. Danke, Jesus Christus, dass es bei dir lebendige, gewisse Hoffnung gibt, was die Zukunft von diesem Planeten anbelangt und was auch meine persönliche Zukunft anbelangt und von diesen Menschen, die ich liebe. Amen. Wir singen jetzt ein wunderschönes Lied, wo wir eine Art wie uns selber die Worte nochmal dürfen zusprechen. Und ich lade uns ein zum Aufstehen für das Lied.
Oh, Ja, Paul, du hast noch einen
Klammerbemerkung.
Klammerbemerkung zu der Predigt.
Wir haben von der Taufe gesehen im letzten Text. Und es ist so, dass Taufe wunderbar die Vereinigung von Menschen, die an Jesus glauben, mit dem gestorbenen und auferstandenen Jesus illustriert. Der Paulus fragt im Römer 6, Vers 3, wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Das ist eine gute Frage, oder? Und er beantwortet sie selber, und das passt sehr gut zu dem, was wir gehört haben in der Predigt. Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, und dann nachher geht es weiter. Der Punkt da ist, dass wir in der Taufe sagen und sichtbar machen, mein Schicksal, meine Zukunft, da, was mein Leben bestimmt, verbinde ich so sehr mit dem Schicksal und dem Leben von Jesus Christus, dass da, was für Jesus gilt, gilt auch für mich. Und Jesus ist auferstanden. Darum werde ich auch auferstehen. Versteht ihr? Die Sicherheit. Und das ist in der Taufe wunderbar zum Ausdruck gebracht. Und es kann sein, dass du als Säugling getauft worden bist, aber nicht als eine Person, die mit Jesus lebt. Und in den letzten Jahren haben wir immer wieder auch Taufen gehabt. Und vielleicht möchtest du dich noch taufen lassen. Und sagen, das gilt für mich, ich möchte das sichtbar machen nach aussen. Und wir haben einen Infoanlass am Mittwoch, 5. Juli, am 7:30 und eine Taufe am 17. September, falls dich das interessiert, jetzt auch gerade aufgrund von dieser Predigt.
Danke vielmals, Paul. Ich möchte euch wirklich Mut machen, überlegt es euch. Ich selber, die einen oder anderen von euch wissen, das habe ich letztes Jahr taufen lassen. Ich bin eben auch so ein Beispiel, wo als Säugling getauft worden ist und meine Eltern haben dort eine super Entscheidung getroffen und ich habe aber irgendwann gemerkt, ich möchte es selber auch noch bestätigen und da Ja dazu geben. Meine Eltern haben ein Ja gesprochen für mich und ich wollte es auch selber noch sichtbar machen und auch wirklich bekräftigen vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Und ich habe mich dann letztes Jahr taufen lassen und ich habe es eine mega schöne Erfahrung gefunden. Aber ich kann euch sagen, die zwei Wochen vor der Taufe sind für mich ein riesiger Kampf gewesen. Ich habe wirklich Schiss gehabt. Also ich wäre am liebsten nicht gekommen am Sonntagmorgen. Es ist für mich, also es ist ganz viel in mir rein los gewesen. Ich hatte eine riesige Menschenfurcht gehabt, in der Becken reinzustehen und einfach eigentlich nicht zu wissen, was passiert. Mache ich irgendeinen Zeich, irgendeinen Fehler, passiert etwas, was man eigentlich nicht will und, wenn man sich alles so viele Gedanken macht. Und ich bin nachher in dem Wasser rein gewesen und es ist so schön gewesen. Es ist einfach, ich bin völlig, mir ist es eigentlich komplett egal gewesen, was jetzt passiert, weil ich einfach gewusst, Jesus ist da und er ist der, der mich hebt. Ich darf mit ihm abtauchen, ich darf mit ihm auch wieder auftauchen in das neue Leben, in die Auferstehung hinein. Und für mich ist es ein mega schönes Erlebnis gewesen. Und ich möchte euch einfach Mut machen, die einen oder anderen von euch kennen da, vielleicht so eine Menschenfurcht, etwas, was einem noch möchte zurückhalten vor dem Schritt, weil man auch nicht so genau weiss, was passiert. Man muss Kontrolle ein Stück weit loslassen und sich in Hände geben. Jetzt bei mir sind es Paul und Sonja gewesen, die mich da gehalten haben, aber es sind ja, es ist ein Loslassen in Gottes Hände letztendlich und ich übergebe mich ihm und ja, ich möchte euch wirklich Mut machen, den Schritt zu gehen, wenn ihr spürt, es ist für euch dran. Und ich möchte euch jetzt auch zum Schluss noch den Vers vorlesen oder die Verse, die ich selber zugesprochen bekommen habe bei der Taufe. Das sind jetzt nicht unbedingt gerade so Segensverse, wie es vielleicht typisch wäre am Schluss vom Gottesdienst, aber es sind Verse, die ich euch möchte mitgeben möchte, weil es ist so eine tiefe Gewissheit, die der Psalmist da an dem Moment hat. Und ich wünsche euch die Gewissheit auch, die Sicherheit und möchte euch in diesem Wunsch einfach auch zusprechen. Und ich bitte euch, dazu aufzustehen. Ich lese aus dem Psalm 62, Verse 6 bis 9. Nur bei Gott komme ich zur Ruhe. Er allein gibt mir Hoffnung. Nur er ist ein schützender Fels und eine sichere Burg. Er steht mir bei und niemand kann mich zu Fall bringen. Gott rettet mich. Er steht für meine Ehre ein. Er schützt mich wie ein starker Fels, bei ihm bin ich geborgen. Ihr Menschen, vertraut ihm jederzeit und schüttet euer Herz bei ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht. Amen.